Sie hören SWR Kultur am Morgen. Boto Strauß ist einer der großen Verschwundenen der Gegenwart. Am 2. Dezember wird der Schriftsteller 80 Jahre alt. Und wenn Sie jetzt sagen, Boto Strauß, ja richtig, was schreibt er denn gerade, was macht er denn eigentlich? Ja, das ist völlig untypisch für diese medienverliebte Gegenwart. Boto Strauß hat sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, ist dann mal weg und zwar schon länger. Und man kann nur mutmaßen, weshalb. Vielleicht braucht man aber gar nicht zu mutmaßen, weil es immerhin einen gibt, der mit ihm Gespräche geführt hat und zu diesem runden Geburtstag einen längeren Essay über Leben und Werk von Boto Strauß als Buch herausbringt, nämlich Philipp Theisson, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Und das Buch heißt Denken nach Boto Strauß, Begegnungen in einer anderen Zeit. Hallo, Herr Theisson.
Guten Morgen.
Im Titel stecken ja jetzt gleich zwei Anspielungen zur Zeit. Nach Boto Strauß zu denken und ihm in einer anderen Zeit begegnet zu sein. Genau das scheint ja sein Denken auch zu beschäftigen, dass seine Zeit bereits vorbei sei. Wenn ja, was versteht er denn darunter?
Also was Boto Strauß ja gar nicht eigen ist, ist die Vorstellung von Zeitgemäßheit oder so literarischer Mode, nachdem man sagen kann, naja, das ist halt ein Autor der 80er, der sich Anfang der 90er verabschiedet und jetzt findet man keinen Zugang mehr, sondern er hat ein ganz anderes Zeitverständnis. Also er lebt tatsächlich in einer anderen, abgeschlossenen, auch oft leeren und einsamen Zeit. Ich als ein, man könnte sagen, Nachgeborener, der eben nach ihm denkt. Also ich kam mir erst zu Boto Strauß, als die große Zeit dieses Autors vorbei war. Ich habe gemerkt, da ist jemand, der immer noch Signale aus einer Zeit sendet, die also noch gar nicht vorbei ist, die uns aber einfach so ein bisschen verschüttet ist. Und es lohnt sich, diesen Signalen nachzugehen. Man kommt tatsächlich in eine andere Vorstellung von dem, was Gegenwart ist, von dem, was vergangen ist. Es ist keine Nostalgie. Ich feiere da keine 80er-Party oder sowas, sondern es geht tatsächlich darum, da ist noch so ein Denken unter uns, zu dem wir eigentlich keinen Zugang mehr haben, das man früher vielleicht hätte besser verstehen können.
Er war ja nun ein immens erfolgreicher Dramatiker, aber wenn wir jetzt fragen, was ist seine Zeit? Es gab ja bis zu dem berühmten anschwellenden Boxgesang von 1993, jetzt bis auch zum Essay von 2015, der letzte Deutsche, der die Flüchtlingskrise behandelt, den Vorwurf, Boto Strauß sei so eine Art Nationalromantiker, der staubfrei die Nation ästhetisiert habe, sich ebenso ein modernes Heroentum wünsche. Man ist da ja nur einen Schritt entfernt vom Vorwurf des Reaktionären. Wird man ihm denn damit gerecht?
Nein, wird man nicht. Also wenn man sich zum Beispiel den Boxgesang mal betrachtet, das ist ja der Essay, an dem sich das im Grunde entzündet hat, dann kann man sich auf zweierlei Weise verhalten. Man kann zum einen mal feststellen, diese Definition des Rechten, nicht, zu der sich auch dieser Essay bekennt, das ist eine anthropologisch-ästhetische Definition des Rechten. Und so viel kann ich auch sagen, Boto Strauß würde sich auch jetzt sicher niemals als politisch rechts verorten. Und wenn man sich diese Essays anguckt, die wenden sich ja explizit und auch vehement zum Teil gegen so eine völkisch-nationalistische, xenophobe, vor allem auch gegen so antisemitische Denkströmungen. Da sind die relativ explizit. Man muss auf der anderen Seite aber auch verstehen, dass dieses Schreiben auch als eine Inszenierung verstanden wird. Das heißt, da wird Öffentlichkeit bewusst provoziert. Das war ja auch ein Kalkül. Und da ging es natürlich darum zu zeigen, man hat es hier mit einer Öffentlichkeit zu tun, die nur noch auf Reizworte reagiert, aber auch nicht mehr in dieses Denken hineinkommt. Und das heißt, man produziert eigentlich eine Tragödie mit einem Chor, nämlich das ist das Feuilleton und das sind die Leser und die Empörten. Und die Tragödie endet damit, ja, dass sich räumlich als auch literaturbetrieblich der Autor zurückzieht.
Sie haben jetzt Gespräche mit ihm geführt in dieser Zurückgezogenheit. Welches Bild haben Sie denn nun von ihm gewonnen, auch mit Blick auf diese Vorzeitigkeit?
Ja, es handelt sich ja da um jemanden, dem seine Privatsphäre sehr wichtig ist, der also keine Interviews gibt oder auch Lesungen macht. Und dementsprechend kann ich jetzt hier auch keine Intimitäten ausplaudern. Aber was ich vielleicht sagen kann, es ist jemand, mit dem man nicht nur sehr faszinierende literarische Entdeckungsreisen machen kann, sondern das ist auch jemand, mit dem es sich sehr gut schweigen lässt. Also jemand, mit dem man Landschaft zum Beispiel erleben kann und für den man auch mal dann den Text loslassen muss. Und er ist ein sehr herzlicher und auch ein sehr offener Mensch, der natürlich drüber nachdenkt, was sein Ort noch eigentlich in dieser Literatur ist, aber auch vielleicht in dieser Welt ist. Und das ist ja was Dialektisches. Ein Eremit braucht immer die Menge, von der er sich wegwenden kann. Aber wenn gar keine Menge mehr da ist, was macht der Eremit?
Was würden Sie denn selber sagen, was sind dann die Gedanken nach Botho Strauß, von denen Sie sagen würden, deshalb hat er eben auch nach seiner Zeit oder einer Zeit, die ihn nicht richtig versteht, Bedeutung?
Ja, das ist ja die Grundfrage meines Buches. Also was heißt das eigentlich, wenn so ein Autor das ganze intellektuelle Leben hindurch begleitet? Und es ist ja so, dass man Strauß ja nicht so nebenbei mal liest, sondern das ist im Grunde ja so ein 50 Jahre sich fortspinnender Diskurs. Und der ist sehr aufregend, man muss sich aber in ihn einarbeiten. Und wenn man das tut, dann lernt man wahnsinnig viel über das eigene Fremdsein und wo es herkommt, über Einsamkeit, über Verluste. Und man lernt auch, dass Sprache vielleicht das Einzige ist, was uns das alles aushalten lässt. Und so ein Text wie zum Beispiel Beginnlosigkeit, der ist von 1992, den kann man im Leben 10, 20 Mal lesen. Das ist eher so, wie wenn man Blaise Pascal liest.
Der Literaturwissenschaftler Philipp Theisson war das über seinen Essay zum bevorstehenden 80. Geburtstag des Dramatikers Botho Strauß. Denken nach Botho Strauß ist erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Der schmale Band kostet 15 Euro. Und übrigens gibt es im Marbacher Literaturarchiv auch eine Ausstellung zu Botho Strauß. Gebärdensammler heißt die. Herr Theisson, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Gern geschehen.